Einen schönen guten Abend euch allen und ich freue mich wirklich, wieder unter euch zu sein. Es war schön, auch die Gesichter zu sehen, die ich in Rettenbach schmerzlich vermisst habe und auch die Gesichter zu sehen, die mir in Rettenbach so vertraut waren. Also von daher schön, wieder unter euch zu sein. Und ich habe auch gemerkt, das ist eben der Vorteil, den du gegenüber Livestream und Telefonschaltung hast, ne? Jeden mal so in den Arm zu nehmen, zu drücken, in die Augen zu schauen, ein paar Worte miteinander zu wechseln. Das ist eben schön und das ist mehr als nur einen Vortrag hören. Ja, und ich habe mich gefreut und ich muss wirklich sagen, ich hatte wieder heute so den Eindruck, ich hätte jeden Einzelnen in den Arm nehmen können über euch. Ich freue mich einfach, wieder unter euch zu sein. Ich habe als Thema mitgebracht die ersten beiden Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes. Das hat erstmal einen äußeren Grund. Wir haben nämlich bei uns in der Gemeinde in der Hasenheide uns jetzt vorgenommen, dass wir als Brüder der Gemeinde öfter mal eine Bibelstudienreihe machen. Wo wir also unabhängig von den Gastrednern, die ja die verschiedensten Themen bringen, gehen wir mal einen biblischen Text zusammen miteinander durch. Und da haben wir eben gesagt, wir machen mal den ersten Thessalonicher Brief durch. Und dann haben wir das uns untereinander aufgeteilt. Drei Brüder haben das gemacht, jeder zwei Einheiten. Und so sind wir dann durch den ersten Thessalonicher Brief durchgegangen und haben also ein ganzes biblisches Buch. Das ist in der Gemeinde sehr gut angekommen. Jetzt haben wir den zweiten Thessalonicher Brief gemacht. Und mit der Art werden wir fortfahren. Und von daher habe ich gedacht, naja, was für die Hasenheide gut ist, muss für euch nicht schlecht sein. Also warum soll ich euch nicht teilhaben lassen am Thessalonicher Brief? Und dazu kommt noch etwas Zweites. Ich muss sagen, ich liebe diese Beziehung zwischen Paulus und den Thessalonichern, die hier in den Thessalonicher Briefen zum Ausdruck kommt. Und diese junge Gemeinde in Thessalonich, die hat mich schon immer sehr angesprochen. Und von daher freue ich mich jetzt darauf, mit euch einfach mal diese ersten beiden Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes gemeinsam anzuschauen. Bei den beiden Thessalonicher Briefen handelt es sich ja um die ältesten uns erhalten gebliebenen Paulusbriefe. Manche denken, der Galaterbrief sei noch älter, aber der Galaterbrief, der ist in der Sprache und im Anliegen so stark verwandt mit dem Römerbrief, dass ich ihn eigentlich immer als den Zwillingsbrief zum Römerbrief empfunden habe, den Galaterbrief, und deshalb fest davon überzeugt bin, dass Paulus den Galaterbrief wie auch den Römerbrief gemeinsam dann erst auf der dritten Missionsreise geschrieben hat. Dann bleibt es dabei, dann wären die beiden Thessalonicher Briefe die ältesten Briefe des Apostels Paulus, die uns erhalten geblieben sind. Und dabei wurde der zweite Thessalonicher Brief nur wenige Monate nach dem ersten geschrieben. Also das mal einfach nur so, dass man äußerlich ein bisschen weiß, wie hängen eigentlich diese beiden Thessalonicher Briefe zusammen. Wir lesen also jetzt den ersten Thessalonicher Brief in dem Bewusstsein, hier den ersten und ältesten der 13 Paulusbriefe des Neuen Testamentes vor uns zu haben. Sowohl die Gemeindegründung als auch diese beiden Briefe fallen in die Zeit der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus und sind somit in die Zeit 50 bis 52 nach Christus anzusiedeln. Also, dieser erste Thessalonicher Brief ist geschrieben worden, wie auch der zweite, ein paar Monate später, circa 20 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Also jetzt denkt man, eurem Leben, was ist 20 Jahre her? Das ist gar nicht so viel. 20 Jahre nach Kreuzigung und Auferstehung Jesu, hier dieser erste Thessalonicher Brief. Na, ihr könnt euch noch nicht dran erinnern, ist klar. Ihr denkt 20 Tage zurück. Aber schön gekommen hier gerade, das gefällt mir. Die Gemeinde in Thessalonich, die ist auch nur wenige Monate vor Abfassung dieses ersten Thessalonicher Briefes entstanden. Wir befinden uns also hier immer noch in der Frühphase dieser ganz jungen Gemeinde. Und das sollten wir beim Lesen auch ruhig im Hinterkopf behalten, denn es ist erstaunlich, welche Themen Paulus diesen jungen Christen, die seit ein paar Wochen, ein paar Monaten erst im Glauben stehen, was für Themen er denen zumutet. Themen wie Entrückung und der Tag des Herrn, die gehören hier genauso bei Paulus an den Glaubensanfang wie die Themen Bedrängnis, Verfolgung und Heiligung. Alles Themen, wo wir heute modern geprägt immer ein bisschen zurückzucken, und das hat Paulus in den ersten Wochen dieser jungen Christen dort in Thessalonich bereits mit ihnen erörtert. Das macht für mich schon deutlich, dass wir uns hier wieder neu herausfordern lassen sollten, neu und mutig diese alten apostolischen Inhalte ohne Abstriche, ohne irgendwelche Ausklammerungen zu bringen und genauso auch am Anfang schon miteinander zu erörtern, auch mit euch schon zu erörtern, hier, wie Paulus das damals auch gemacht hat. Griechenland. Griechenland bestand zur Zeit des Neuen Testamentes aus zwei römischen Provinzen. Im Norden Griechenlands die Provinz Mazedonien und im Süden die Provinz Achaia. In der nördlichen Provinz Mazedonien, da kennt ihr die Städte und die Gemeinden Philippi und Thessalonich. Im Süden, in der Provinz Achaia, da kennt ihr die Gemeinde von Korinth. Ja. Und allein an diese drei Gemeinden gingen 5 der 13 uns erhalten gebliebenen Paulusbriefe. Also wir haben hier einen richtigen Schwerpunkt. Und Paulus hat diese Gemeinden und eben auch die Thessalonicher Gemeinde auf der zweiten Missionsreise gegründet. Ihr kennt die Szene, Paulus will eigentlich ganz woanders hin. Der will nördlich durch die Türkei Missionsreise machen und dann kommt dieses Gesicht in der Nacht, wo er einen Mann in mazedonischer Volkstracht sieht und der ruft, komm herüber und hilf uns. Dann steht so schön, daraus schlossen wir, dass der Herr uns dort zum Dienst haben wollte. Also hätte ich auch, ne? Die Kleidung des mazedonischen Mannes, dann kann man auch seinen Verstand mal anmachen und denken, was will der Herr mir damit sagen? Das spricht sehr viel dafür. Und das war also eine ganz ausdrückliche Wegführung vom Herrn. Er wollte, dass jetzt am Beginn dieser zweiten Missionsreise das Evangelium nach Europa kommt. Und da war die allererste Gemeinde, in die das Evangelium kam in Europa, die Gemeinde von Philippi. Philippi! Ihr könnt nichts falsch machen hier. Also ihr meldet euch jetzt bei euch, ihr habt doch Mut und Traute hier. Also Philippi, das waren die Erste. Die ersten Christen da, die Lydia und der Kerkermeister und so, da geht's los. Und dann die nächste Station, als er da fliehen musste wegen Verfolgung, die ihm widerfahren ist, da kam er dann über Beroa nach Thessalonich. Ja, also ganz, ganz spannend. Von der Gemeindegründung in Thessalonich lesen wir in Apostelgeschichte 17. Das könnt ihr bei Gelegenheit einfach nochmal machen. Er war nur mindestens 2 Wochen, vielleicht ein paar Wochen länger in Thessalonich. Also alles, was der mit denen biblisch erörtert hat, hat er in ein paar Wochen mit denen durchgezogen. Ja, wir lesen in Apostelgeschichte 17,2, dass er 2 Wochen da war. Es ist noch Spielraum zu denken, eventuell könnten noch 2, 3 mehr gewesen sein. Aber es waren nur wenige Wochen. Was hat er mit den Thessalonichern hier alles intensiv verhandelt in diesen paar Wochen? Ja, und damit steigen wir in den Brief ein. Ihr könnt die Bibel aufmachen, ihr könnt einfach mal mitlesen in diesem ersten Kapitel. Es geht im ersten Vers los mit Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Und wenn ihr das jetzt mit dem Eingang des zweiten Thessalonicher Briefes vergleicht, dann seht ihr, der erste Vers im zweiten Thessalonicher Brief, der lautet Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Hat jemand gemerkt, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Eingangsgrüßen liegt? Unser. Ja, sehr gut. Sehr gut. Unser, unser. Ansonsten sind diese beiden Eingangsformulierungen von den Personen, von den Formulierungen alles gleich. Nur, dass er einmal sagt, in Gott dem Vater und in Gott unserem Vater. Und schon aus dieser fast Identität dieser beiden Briefeingänge können wir sehen, dass sie wirklich ganz nah zeitlich beieinander abgefasst worden sind. Es werden hier jetzt also beim ersten Thessalonicher Brief, wir dann auch beim zweiten, aber wir machen heute den ersten, es werden 3 Personen als Absender genannt. Das hat mich auch nochmal neu überrascht. Ich dachte, also uns hätte es doch jetzt gereicht, wenn da einfach nur stehen würde Paulus, oder? Hätten wir gesagt, jawohl, immer die stärkste Person, das reicht. Und warum jetzt noch Silvanus und Timotheus? Nein, drei Personen werden als Absender genannt. Und auch wenn Paulus bei dieser zweiten Missionsreise, wo er unterwegs ist und diesen Brief schreibt, wenn Paulus auch ganz eindeutig die Leitung und bei den Briefen auch die Federführung hat, ganz klar, wird hieran deutlich, Paulus ist kein Einzelkämpfer. Er ist kein Einzelkämpfer. Er hat Silas und Timotheus an seiner Seite. Sogar bei Abfassung dieses Briefes sagt er nicht, ich weiß das sowieso und ich habe die direkten, ich weiß das von Gott alles. Silas, Timotheus, was brauche ich euch? Nein. Er nimmt sie sogar mit rein in den Entstehungsprozess dieses Briefes. Also dieser Paulus, der hat die Bruderschaft gesucht. Der war kein Einzelkämpfer. Der hat die Gemeinschaft mit den Brüdern gesucht. Und Gemeinschaft mit den Geschwistern zu suchen, das hat immer zwei Seiten. Wir brauchen diese Gemeinschaft, weil wir die Ermutigung brauchen. Wir alle, wir hängen mal durch. Keiner von uns, der geht zum Glauben immer, oh, ist das alles toll. Wir kommen in Phasen, in Täler rein, da scheint uns hier die Luft auszugehen. Und das ist so wichtig, wenn dann jemand da ist und man mit dem reden kann und der uns wieder neu ermutigt, auf Jesus zu vertrauen und festzuhalten, wo man denn zusammen beten kann. Das ist so wichtig. Ermutigung brauchen wir. Darum kein Einzelkämpfertum, die Gemeinschaft. Genauso brauchen wir aber auch die Korrektur. Das ist meistens der Punkt, wo wir auf die Gemeinschaft dann lieber verzichten. Denn das ist anstrengend. Das ist herausfordernd, wenn dann jemand kommt und was kritisiert. Also ich habe das gerade wieder in den letzten Monaten häufiger erlebt, dass ich dann so richtig fundamental kritisiert worden bin. Und eigentlich würde ich ja unterschreiben, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische nichts Gutes wohnt. Paulus sagt das und ich glaube das eigentlich auch. Ich würde das unterschreiben. Aber wenn dann jemand kommt und dich auf die Dinge hinweist, die in dir nichts Gutes wohnen, dann habe ich gemerkt, ja, das macht mir dann doch Mühe. Und dann merke ich wieder den Unterschied zwischen dem, was ich im Kopf bejahe. Ja, ich weiß, dass in mir in meinem Fleische nichts Gutes wohnt. Ich weiß, dass ich nichts habe, was ich nicht von ihm empfangen habe. Dass ich mich auf nichts was rühmen oder einbilden könnte. Ich weiß das eigentlich. Aber wenn dann jemand kommt und mich darauf aufmerksam macht, dass das wirklich so ist. Ja, das ist unser Ich, unser Stolz, der sich dann wehrt an dieser Stelle. Das ist eben auch ein Aspekt von Gemeinschaft, denn wir brauchen das. Wir brauchen gegenseitig die Korrektur. Wir brauchen es, dass wir unsere Situationen und unsere Sichtweisen hinterfragen lassen von anderen Geschwistern. Und auch wenn uns das manchmal ärgert und herausfordert, das ist genau der Grund, warum Gott uns in die Gemeinde gesetzt hat. Und warum uns in die Ehe gesetzt hat, aber das nur am Rande. Ja, das sind die beiden großen Schulen, Ehe und Gemeinde, wo wir so richtig gerieben werden. Und die keinen Ehepartner haben, bei denen muss es in der Gemeinde eben doppelt passieren. Also von daher stellt euch, seht nicht jede Kritik als Angriff, sondern als Handeln Gottes an uns. Er will uns verändern. Also Paulus ist nicht Einzelkämpfer. Er hat Timotheus und Silas an seiner Seite. Aus diesem Eingangsgruß wird noch etwas anderes deutlich, was ich sehr interessant finde, nämlich die doppelte Existenz der Gemeinde. Er schreibt nämlich hier an die Gemeinde der Thessalonicher. Ja, in anderen Briefen an die Gemeinde in Philippi oder in Korinth oder wie auch immer. Hier an die Gemeinde der Thessalonicher. Dann fährt er fort in Gott, unserem Vater. Also beim Brief muss man ja vorne immer die Adresse raufschreiben. Hier hätte Paulus bei der Adresse auf seinem Brief zwei verschiedene Adressen aufgeschrieben. Er hätte draufgeschrieben Thessalonich und er hätte draufgeschrieben in Gott. Ich vermute mal, die zweite Zustellung wäre schief gegangen. Aber was deutlich wird daran, ist, dass Gemeinde immer einen doppelten Charakter hat, in dem sie existiert. Gemeinde ist auf der einen Seite immer konkrete Ortsgemeinde in dieser Welt. Hier ist es die Gemeinde der Thessalonicher. Gemeinde hat also in dieser Welt immer einen irdischen Leib, möchte ich mal im Bild sagen. Einen irdischen Leib. Eine konkrete irdische Existenz an einem konkreten Ort mit konkreten Lebensbezügen und Aufgaben. Gemeinde ist kein abgehobenes, abstraktes, rein geistliches, nebulöses Gebilde, sondern Gemeinde hat, wie jeder einzelne Mensch auch, eine konkrete irdische Leiblichkeit. Und diese nüchterne Sichtweise, die ist wichtig für unsere Einstellung zur Gemeinde und für unseren Dienst in der Gemeinde. So wie wir an unserem irdischen Leib viele äußerliche Dinge verrichten müssen. Also ich finde das nicht spannend, mir hier jeden Morgen, weiß ich nicht, die Zähne zu putzen und so. Ja, das ist doch nun wirklich nichts, wo ich sage, das ist ja prickelnde Event für den Tag. Ja. Aber gehört es dazu? Na logisch. Na logisch gehört es dazu. Und so ist es eben auch in der Gemeinde. Da müssen Dinge getan werden, wie zum Beispiel, danke Dorothee, wo war das Glas? Ach hier. Danke, dass du auf sowas Acht hast. Ja? Danke für die Leute, die da vorhin die Döner für die Jungschau geholt haben. Ja, danke für die, die hier Lampen holen, damit bessere Beleuchtung ist und. Für die, die Klos putzen. All diese Dinge sind wichtig. Und so ist es auch wichtig als Gemeinde, wir haben eine konkrete Leiblichkeit. Wir müssen Räume anmieten. Dann müssen wir eben auch eine Rechtsform finden, einen Verein gründen oder Finanzmittel bereitstellen, abrechnen. All das, von dem wir sagen, oh, was soll das alles? Ich will geistlich durch als Gemeinde. Nein, das gehört dazu. Und wie wir für unseren irdischen Leib immer jeden Tag investieren müssen, damit diese Ding uns hier durch den Tag trägt, ist das als Gemeinde auch nötig. Also missachtet nicht die körperliche, konkrete Daseinsform von Ortsgemeinde. Bejaht sie in der ganzen Vorläufigkeit, die unserem natürlichen Körper ja auch zu eigen ist. Bejaht sie. Und auch was an kleinen, konkreten Diensten geschieht, tut's immer für Jesus und seine Gemeinde. Also keine falsche Übergeistlichkeit. Und auf der anderen Seite ist Gemeinde Gottes eben viel mehr als nur irgend so eine irdische Organisationsform. Die Thessalonicher leben nicht nur in Thessalonich, so wie ihr nicht nur in München lebt, sondern vor allem leben sie in Gott, dem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Da ist ihr eigentliches Zuhause, da ist ihre eigentliche Heimat, da sind sie eigentlich verwurzelt, da ist ihr Lebensraum. Und das dürfen wir nie vergessen, wenn uns manchmal alles, was so im Irdischen läuft, uns so zu überwältigen, so zu blockieren, zu vereinnahmen droht. Darum sage ich immer wieder, dass wir auch all diese Dinge, die auf dieser horizontalen dieser Welt liegen, wir müssen Dinge ernst nehmen, Stichwort Körperlichkeit der Gemeinde. Aber wir dürfen uns durch diese körperlich äußeren Dinge nie binden, fixieren oder gar auseinandertreiben lassen. Ja? Wir müssen, was diese äußeren Dinge angeht, müssen wir einen großen Spielraum haben füreinander, wo wir uns auch stehen lassen können, ohne dass wir hier das in die Gemeinde hineintragen und in der Gemeinde es dann zu Spaltung und Zerwürfnis kommt. Ich sage nur das ganze Stichwort, nur einmal Corona. Wo immer ich hinkomme, Corona hat seine Spuren hinterlassen. Etliche, die in den Gemeinden, die nicht mehr kommen, wo Streit ist, wo Angst ist, wo Psychose ist, wo aufgrund der Streitigkeiten darüber, was das ist und wie man damit umgeht, die nicht mehr zusammengekommen sind und abgespalten haben. Also greulich, was dem Teufel mit diesem kleinen Coronavirus gelungen ist im Raum der Gemeinde. Und ich dachte immer, das ist doch eigentlich nur ein körperlicher Virus. Wie konnte dieser körperliche Virus geistlich so zerstörerisch werden? Indem wir ihm einen Stellenwert in unserer Gemeinde eingeräumt haben, das meine ich jetzt umfassend gesagt, der ihm nicht zukam. Und wir haben die Mitte verloren und haben Nebensächlichkeiten zur Mitte gemacht. Und daran sind all diese Spaltungen und Streitereien dann entstanden. Also zwei Existenzformen. Konkret leiblich in Thessalonich, in München. Geistlich in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Beides immer zusammen. Und ich finde es schön, wie er das hier ausdrückt. Wir stehen vor Gott, aber nicht einfach nur vor Gott. Die Menschen, die an Jesus nicht glauben, die stehen vor Gott als dem Schöpfer und dem Richter. Diese Beziehung zu Gott hat jeder Mensch, egal ob er an Gott glaubt oder nicht. Er steht vor Gott als seinem Schöpfer und einmal vor Gott als seinem Richter. Aber wir, für uns ist Gott viel, viel mehr. Für uns ist Gott durch Jesus zum Vater geworden. Vater. Darum betont er, wir stehen vor Gott, dem Vater. Ich selber habe meinen Vater nie kennengelernt. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Und als ich zum Glauben kam mit 15, 16 Jahren, da haben um mich herum die Leute gebetet, Gott und großer Gott und lieber Gott und vielleicht Herr Jesus oder so, was ja auch okay ist. Und ich habe von Anfang an, frisch zum Glauben gekommen als 50, habe immer gebetet, mein Vater. Weil ich wusste, hier finde ich das, was ich irdisch in dieser Weise nie hatte und auch nie hätte finden können. Ich war da nie im eigentlichen Sinne traurig darüber, dass ich keinen Vater hatte. Ich dachte immer, ich bin besser dran als alle, die einen schlechten Vater hatten. Ja, habe wenigstens kein belastetes Vaterbild. Hab nur gar keins. Und Gott kommt und steht da, ich bin dein Vater. Ich bin nicht nur Gott, ich bin nicht nur Schöpfer, ich bin nicht nur Richter, ich bin dein Vater. Und so dürfen wir zu ihm reden, so dürfen wir zu ihm beten. Darum sagt Paulus an mehreren Stellen, dass wir ihn aber, das ist sogar noch ein Kosewort für Vater, das ist sowas wie bei uns im Deutschen Papa. Ja? Wir dürfen ihn aber, lieber Vater, nennen und anreden. Mach davon Gebrauch. Mir gibt es manchmal einen Stich, wenn ich so in den Gebeten höre, wenn Leute sagen, ja, und Gott, wir danken dir und Gott, wir bitten dich oder so. Wenn diese Formulierung immer so kommt, Gott, denke ich, ja, stimmt, aber irgendwie das klingt so, als wenn du noch gar nicht verstanden hättest, in welcher Nähebeziehung wir zu diesem Gott stehen dürfen. Also, wir stehen vor Gott, dem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Das ist sofort diese doppelte Beziehung, die klar gemacht wird. Gott, unser Vater und Jesus Christus, unser Herr. Und da wird gleich am Eingang uns wieder gefragt, ist Jesus unser Herr? Und wenn Jesus unser Herr ist, wie wirkt sich das in unserem Leben aus? Wenn Jesus der Herr ist, bedeutet das, er hat die Herrschaft. Er hat das Sagen. Stimmt das in meinem Leben? Oder bin ich mein eigener Herr und lebe zutiefst eigentlich nur so, wie ich will, nach meinem eigenen Gustus? Also das sind diese beiden Grundbeziehungen, in denen wir stehen. Gott, unser Vater und der Herr Jesus Christus. Immer wieder benutzt Paulus diese Formulierung. Ja, und jetzt für mich das Schöne an der Gemeinde in Thessalonich. Wir haben hier eine Gemeinde vor uns, die uns in vielem ein Vorbild sein kann. Wir haben hier echt eine Gemeinde vor uns, von der wir lernen können. Es gibt heute so viele Konzepte für Gemeindebau und Gemeindewachstum, für Verkündigung und Gottesdienst. Und davon sind so viele einfach nur Marketing- und Managementmethoden, die aus dem rein weltlichen Bereich übernommen und auf die Gemeinde übertragen werden. Und da sind so viele fleischliche, menschliche Sachen bei, die überhaupt nicht für Gemeinde passen und von Gott gar nicht bestimmt sind. Aber hier bei den Thessalonichern können wir mal von einer Gemeinde lernen, wie es biblisch von Gott her eigentlich gedacht ist mit Gemeinde. Mit der Gemeinde Thessalonich haben wir das biblische Vorbild, eine Gemeinde, von der wir viel lernen können. Drei Dinge möchte ich jetzt hier nur mal herausgreifen. Erstens, wir haben bei den Thessalonichern, sehen wir, einen Glauben, von dem wir lernen können. Zweitens, eine Verkündigung und eine Antwort auf diese Verkündigung, von der wir lernen können. Und drittens, wir sehen hier bei den Thessalonichern eine Bekehrung, von der wir lernen können. Das Erste, die Thessalonicher haben einen Glauben, von dem wir lernen können. Wir lesen die Verse 2 und 3. Kann man ein bisschen lüften hinten oder ist das für euch unangenehm, wenn ihr das macht? Also mir hier vorne ist heiß. Ich weiß nicht, ob das am Reden liegt. Aber ich möchte ungern, dass ihr entweder kollabiert oder einschlaft, nur weil euch zu warm ist. Das gehört wieder zur leiblichen Form von Gemeinde. Spurgeon hat gesagt, nach dem Heiligen Geist ist Sauerstoff das zweitwichtigste für unsere Versammlung. Der hat es verstanden. Wir lesen die Verse 2 und 3. Unter dem Stichwort ein Glaube, von dem wir lernen können. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater gedenken an euer Werk des Glaubens, an die Bemühung der Liebe und an das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist jetzt spannend. So wie sich Gott uns Menschen in der Trinität, also in der Dreiheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist offenbart. So ist der Mensch, sind wir ein Wesen aus Geist, Seele und Leib. Dreiheit. Das ist kein Zufall. Der Mensch ist erschaffen im Bilde Gottes. Also hier projiziert sich diese Dreiheit, Trinität Gottes in den Menschen erschaffen nach dem Bilde Gottes, hier in dieser Dreiheit Geist, Seele, Leib. Und der Tempel, wie auch die Stiftshütte, bestehen aus Vorhof, Heiligtum und Allerheiligste. Wieder diese Dreiheit. Und Johannes schreibt mal, dass wir im Glauben als Wachstumsstufen, drei Wachstumsphasen durchleben. Nämlich als Kinder, als Jünglinge und als Väter im Glauben. 1. Johannes 2, 12 bis 14. Und hier jetzt Paulus an dieser und an vielen anderen Stellen macht deutlich, dass sich unsere Gottesbeziehung ebenfalls in einer Dreiheit entfaltet. Nämlich in der Trilogie von Glaube, Liebe und Hoffnung. Ja, das seht ihr. 1. Korinther 13, 13, Kolosser 1, 3 bis 5, 1. Thessalonicher 5, 8 und eben hier in 1. Thessalonicher 1. Immer bringt Paulus diese Trilogie Glaube, Liebe und Hoffnung. Also Glaube, Liebe und Hoffnung sind die drei wesentlichen Merkmale unserer Gottesbeziehung. Wir leben im Glauben an Gott, in der Liebe zu Gott und in der Hoffnung auf Gott. Und so wie der Dreiklang in der Musik das zentrale Element der Harmonie ist, so ist dieser Dreiklang aus Glaube, Liebe und Hoffnung das zentrale Element eines Lebens in der Harmonie mit Gott. Wie sehr, merke ich immer wieder, sehnen sich die Menschen nach diesem Dreiklang der Harmonie, nach einem festen Glauben, einer tiefen Liebe und einer echten Hoffnung. Wie oft habe ich von Leuten schon gehört, ach, da könnte man sie ja drum beneiden. Ich sage dann immer, könnt ihr haben. Dazu reicht der Neid dann offensichtlich nicht. Ja, aber so oft immer wieder, eigentlich beneiden wir sie. Und ihr wisst ja auch selber, wie oft Nichtchristen eigentlich sehr gut wissen, wie Christen leben sollten. Ne? Also die sind da ganz, ganz wach. Also, wir dürfen glauben, Liebe und Hoffnung in unserem Leben haben, als Geschenk Gottes. Und was ist das für ein Privileg? Die Menschen um uns herum, milliardenfach, leben ohne Glauben, ohne Liebe. Denn was da Liebe gemeint ist, ist zum Teil sehr ganz anders, in erotischer Weise zu verstehen. Ja? Also es gibt Mutterliebe und all diese Dinge gibt es, aber ohne diese göttliche Agape, diese Gottesliebe, von der hier die Rede ist. Ohne Glauben, ohne Liebe und ohne Hoffnung. Immer nur dieser Satz, es wird schon alles gut. Stimmt, das glaube ich auch. Aber ich glaube es, weil ich feste Verheißung Gottes habe. Und nicht, weil ich denke, irgendwie wird schon. Denn irgendwie wird nicht. Nur durch Gott wird. Doch das Besondere bei den Thessalonichern, das bestand jetzt darin, dass Glaube, Liebe und Hoffnung bei denen nicht allein geblieben sind. Jedes dieser drei hat ein Gegenüber gefunden, durch das es ergänzt wird. Paulus bildet hier drei Begriffspaare. Werk des Glaubens, Bemühung der Liebe, Ausharren der Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung sind schon so oft das Opfer von Missverständnissen oder von Einseitigkeiten geworden. Und deshalb bindet Paulus diese drei Begriffe hier zu drei Begriffspaaren zusammen. Und diese Formulierungen sind einfach genial. Was wir Menschen in unserem Denken auseinanderreißen, was wir gegeneinander ausspielen, wo wir theologische Streitereien gegeneinander führen, das bindet Paulus einfach nur zusammen. Das sieht er nicht als Gegensätze, sondern als Ergänzung, als etwas, was zusammengehört. So wie Mann und Frau sich ja auch kräftig zoffen können und trotzdem vor Gott sind sie ein Fleisch, eins. Und so auch hier, das sind erstmal Gegensatzpaare, da denkt man, die stehen gegeneinander, aber von Gott aus sind sie bestimmt, eins zu sein, sich zu ergänzen. Das sind keine Gegensätze, es sind Ergänzungen, wie wir das auch lernen müssen, in unserer Ehe mit Mann und Frau zu sehen. Ja? Immer wieder neu, keine Gegensätze, Ergänzungen. Denn Werke ohne Glauben, die führen nur in die Gesetzlosigkeit, in die Gesetzlichkeit. Glaube ohne Werke ist tot. Da passiert nichts, da lebt nichts, da kommt keine Frucht, das kommt nicht ins Leben. Darum ist Glauben ohne Werke tot. Liebe ohne konkrete Bemühung ist reine Gefühlsduselei. Aber Bemühung ohne Liebe ist nur Krampf. Ausharren ohne Hoffnung führt in die Resignation. Wir warten und warten und warten und kommt doch nichts. Aber Hoffnung ohne Ausharren führt in die Schwärmerei. Haben wir auch im Raum der Gemeinde, dass man denkt, jetzt gleich sofort geht's ab zur Krone und zur Gesundheit und zur Herrschaft und diesen Kreuzesweg dazwischen nicht sieht. Leiden, all diese Dinge ausklammert und diese Abkürzung nehmen will, ohne den Umweg über das Kreuz gleich zur Krone zu kommen. Nein, Hoffnung ohne Ausharren führt in die Schwärmerei. Darum so genial, wie das beides zusammengebunden ist. Und deshalb sollen Glaube, Liebe und Hoffnung auch in unserem Leben nicht allein bleiben, sondern durch Werke, durch Mühe und durch Ausharren alltagstauglich werden. Das Zweite, was wir von den Thessalonichern lernen können, ist die Verkündigung, die bei ihnen geschah und wie sie auf diese Verkündigung geantwortet haben. Lesen die Verse 4 bis 8. Wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Das ist schon mal ein steiler Satz. Würde den hier irgendjemand einfach so formulieren? Na, wie begründet Paulus das? Wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Jetzt kommt die Begründung, Vers 5. Denn, das ist die Begründung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, was für Leute wir unter euch waren. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Und so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia, also in ganz Griechenland, zu Vorbildern geworden seid. Von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht nur in Mazedonien, Achaia, an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. Das hat man erzählt in den Gemeinden überall, wie diese Thessalonicher dem Herrn vertraut und gehorcht haben. Ausgangspunkt für diese Gedankenführung des Apostels Paulus ist die Feststellung der Auserwählung der Thessalonicher durch Gott. Damit fängt es an. Und diese göttliche Erwählung, die wurde für Paulus daran erkennbar, dass Gott wie Gott durch sein Wort in ihrer Mitte wirkte. Und das fing jetzt mal bei der Verkündigung an. Denn diese Verkündigung geschah nicht im Wort allein. Da müssten doch jetzt eigentlich gleich einige von uns eine steile Halskraule kriegen. Denn wir sagen doch, allein das Wort. Allein das Wort. Und Paulus sagt hier, nicht im Wort allein. Ist das ein Widerspruch? Nein. Es ist wichtig, dass wir allein das Wort, nicht allein im Wort verkündigen. Kriegt ihr das zusammen in eurem Hirn, oder? Ist schwierig. Also, im Wort allein, das heißt, es sind nur Worte. Es ist nur Reden. Es ist Vortrag. Es ist Information. Es ist interessant oder langweilig, richtig oder falsch. Es sind nur Worte, Schallwellen. Wort in Kraft, im Heiligen Geist, in Freimütigkeit, in Gewissheit soll verkündigt worden. Also, wir sollen alleine beim Wort Gottes bleiben, nichts als sein Wort. Aber dieses Wort darf nicht alleine nur im Wort verkündigt werden, also nicht nur alleine als Worthülse, als theologische Richtigkeit, in platten Begriffen, die wir kennen, die wir gebrauchen, nicht im Referatstil, worüber man irgendwas eben erzählt, wie man genauso gut auch jetzt hier über eine Ferieninsel ein Referat halten können. Ja. Immer soll diese Verkündigung nicht nur Worte, Richtigkeiten, theologische Begriffe, Plattitüden drin sein, Referatstil, sondern immer soll es geschehen in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Freimütigkeit und mit der Gewissheit steht, in großer Gewissheit. Also das muss persönlich uns geschenkt werden, wenn wir verkündigen. Wir dürfen nicht einfach nur Sachen nachplappern, weil wir wissen, die haben wir schon ein Thema gehört und die werden gefallen. Das ist so wichtig. Allein das Wort, aber eben das nicht im Wort allein, sondern. Und gerade dieses Sondern macht ja klar, worum es Paulus geht. Nicht im Wort allein, sondern in Kraft, im Heiligen Geist, in großer Gewissheit. Aber diese vollmächtige Verkündigung, die dort passiert ist, die war nur der erste Schritt. Es ging jetzt ganz entscheidend damit weiter, wie die Thessalonicher dieses Wort jetzt aufnahmen. Und da sagt Paulus, das habt ihr aufgenommen, dieses Wort, in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes. Also obwohl sie sich mit dem Evangelium Bedrängnis, Widerstand, Leiden, Verfolgung nicht als Probleme eingehandelt haben, ließen sie sich davon nicht abbringen. Bei den Thessalonichern ging es nicht um die Frage, was uns das bringt. Wie oft habe ich das gehört? Ach, da komme ich jetzt nicht, das bringt mir nichts. Ach ja, das bringt dir nichts. Schon mal daran gedacht, dass du vielleicht anderen was bringen kannst? Sei froh, dass Jesus beim Vater nicht im Himmel war und als dann der Vater gesagt hat, wärst du bereit, da unten zu den Menschen zu gehen und so, und so, ach, das bringt mir nichts. Nichts als Stress und Ärger. Wow. Wie oft ich das gehört habe, das bringt mir nichts. Na und? Na und? Da ging es nicht um das, was uns etwas bringt. Bei den Thessalonichern ging es nicht um ein Wohlfühl- und Wohlstandsevangelium, wie wir Gott dazu gebrauchen können, dass er unser Leben glücklich und zufrieden und reich ausstattet. Nein, da ging es um tiefe innere Freude des Heiligen Geistes im Leben mit Jesus, mitten in Bedrängnis und Leiden. Das ist das Geheimnis, mittendrin. Das heißt, die Bereitschaft zu Kreuz und Leiden prägte die Art, wie sie das Wort aufnahmen. Nicht oberflächlich, sondern mit Tiefgang. So konnte das Wort in ihnen tiefe Wurzeln schlagen, weil es nicht gleich beim ersten Problem verdorrte. Und so wurden die Thessalonicher zu Nachahmern der Apostel und des Herrn Jesus. Und automatisch, dadurch, dass sie zu Nachahmern wurden, des Paulus und unseres Herrn, wurden sie gleichzeitig zu Vorbilder. Das ist es. Vorbilder. Dass wir ahmen die Apostel, wir ahmen unseren Herrn nach in der Art und Weise, wie sie glaubten und lebten, auch wenn es meilenweit Abstand ist. Aber es ist unsere Ausrichtung, da lernen wir. Und wie kleine Kinder. Kleine Kinder ahmen doch Erwachsene ständig nach. Ihr seid schon raus daraus, ihr ahmt keine Erwachsenen mehr nach. Aber sonst, hier unser zweijähriger Boas, der da zu Hause ist, der macht alles nach. Alles nach. Da kann ich mich sonst wo kraulen, würde er das auch machen. Ne? Also, der macht das nicht, weil er damit ein perfekter Mensch werden will, sondern weil er einfach den Eindruck hat, dass was die Erwachsenen machen, das ist richtig und das ahme ich nach. Der macht sich dabei keine Probleme, ob er perfekt ist. Er ahmt es einfach kindlich nach. Und darum geht es bei uns auch, dass wir die Apostel, dass wir unseren Herrn so kindlich nachahmen und nicht immer gleich sagen, oh, da komme ich ja nie ran, sind mir millionenfach überlegen. Nein, mach's wie das kleine Kind. Diese eine Sache gerade, diese eine konkrete Sache, da kratzt dich, da ahm ihn nach, da tu das. Und da, wo wir konkret so zu Nachahmern werden, werden wir automatisch zu Vorbildern. Und ihr wisst ja, am Vorbild lernt der Mensch am meisten. Das ist das, was mir immer Angst macht bei meinen Kindern. Denn mir hat mal jemand gesagt, brauchst nicht so viel reden, die werden eh wie du. Und das erschüttert mich zutiefst. Ja. Also Vorbilder. Das ist was. Und ich muss sagen, das tut mir schon manchmal weh, wenn ich denke, wie viel ich schlechtes Vorbild bin, wie viel mir fehlt. Und ich habe mit dem Herrn mal einen Deal gemacht, eine Vereinbarung gemacht. Ich habe gesagt, Herr, wenn du mir das große Geschenk machst, dass meine Kinder alle dich kennen dürfen, zum Glauben kommen dürfen, deine Kinder werden, wenn du mir dieses Riesenvorrecht schenkst, dann, Herr, ich habe dir sonst nichts versprochen, keine Gelübde und nichts, weil ich eh weiß, halte ich sowieso nicht. Aber hier möchte ich einmal dir was versprechen von ganzem Herzen. Wenn das ist, dass meine Kinder zum Glauben kommen dürfen, dann möchte ich immer sagen und denken, nicht wegen mir, sondern trotz mir. Ja? Also, das ist dann wieder das, was auch mit reingehört, dass wir natürlich diesen Vorbildcharakter nicht übersteigern, bis wir drunter zusammenbrechen. Aber uns doch auch bewusst machen, bei aller Gnade Gottes, die wir in jede Sekunde brauchen, dass doch auch Vorbild zu sein, das ist, was eigentlich am meisten prägt und wirkt. Das dürfen wir auch in der Gemeinde. Also ich habe einiges, wo mir Leute aus der Gemeinde echte Vorbilder sind. Da möchte ich dann auch dem nachahmen. Ja, das Dritte ist die Bekehrung, von der wir lernen können. Wir lesen die Verse 9 und 10. Sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen weg zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Es gibt heute viele oberflächliche Bekehrungen, die diesen Namen nicht verdienen. Da wird da mal schnell ein Übergabegebet gesprochen und schon nennt man das eine Bekehrung. So mag man dann zu beeindruckenden Zahlen und Erfolgsmeldungen kommen, aber das sind keine echten Bekehrungen. Doch hier in unserem Text wird beschrieben, wie eine wahre, eine echte Bekehrung aussieht. Das Erste, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Der erste Schritt einer echten Bekehrung besteht also darin, eine 180-Grad-Wendung zu vollziehen. Komplett 180 Grad, einmal rum. Das ist Bekehrung. Vorher ging es da lang. Ich, meiner, mir, mich, mein Leben, meine Wünsche, meine Ziele, meine Vorstellungen, das, was alle machen. Und jetzt mit einmal habe ich Gott nicht mehr im Rücken, sondern ich möchte Gott vor mir haben. Möchte auf ihn zugehen, auf ihn zu leben, mit ihm leben. Darum ist Bekehrung immer wirklich 180 Grad von den Götzen weg hin zu Gott. Eine Bekehrung ist immer beides. Weg von, hin zu. Und es beginnt, lesen wir hier, mit einer klaren Trennung, Abkehr von den Götzen dieser Welt. Damit fängt jede Bekehrung an. Weg von den Götzen. Jetzt denken wir bei Götzen immer an irgendwelche Götzenstatuen aus Holz oder Stein. Aber Luther hat gesagt, alles, woran du dein Herz hängst, das ist dein Götze. Götzen müssen also gar nicht an sich immer schlechte oder unmoralische Dinge sein. Es ist die Bedeutung, die Wertigkeit, der Platz in meinem Leben, was etwas zu meinem Götzen macht. Für den einen wird sein Geld zum Götzen, für den anderen seine Karriere, für den einen sein Haus, für den anderen sein Auto, für den einen sein Kind, für den anderen sein Partner. Mein Götze in meiner Jugend war der Sport. Ich habe Handball gespielt und wir sind mit der Mannschaft dreimal Berliner Meister geworden. Also das war richtig was. Aber wann war Training und wann waren die Spiele? Immer dann, wenn die Gemeindeveranstaltung war, Jungschau oder Gottesdienst, dann waren die Spiele. Und wo war ich am Sonntag, wenn Gemeinde war? Wo war ich? Na, in der Sporthalle. Wo war ich, als bei uns Jungschau war? Der Handball. Habe ich trotzdem an Gott geglaubt? Also ich habe nie bezweifelt, dass es ihn gibt. Aber gelebt habe ich mein Leben dem Götzen Handball. Habe ich das schlecht gefunden? War das, ist das Handball was Böses? Ein klasse Sport. Heute noch. Ich sehe ihn gerne. Klasse Sport. Aber in meinem Leben hatte er diesen Platz eingenommen, dass wenn ich den Termin hatte, Sonntagmorgens, Gemeinde oder Sport, dann lautete es bei mir Sport, Handball. Und damit ist klar, Handball war mein Götze. Und gleichzeitig habe ich immer gesagt, natürlich gibt es Gott, überhaupt kein Zweifel. Und gleichzeitig habe ich dem Götzen gedient. Ich musste mich vom Handball lösen. Und musste sagen, wo ist meine Priorität? Jesus, die Gemeinde. Also wo bin ich sonntags? Nicht in der Sporthalle, sondern in der Versammlung. Ohne diese Grundsatzentscheidung ist ein Leben mit Jesus nicht möglich. Es gibt keine echte Bekehrung ohne diese Abkehr, ohne diese Trennung von unseren Götzen. Und das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung ganz am Anfang. Die Götzen kommen durch die Hintertür so schnell in unser Leben wieder rein. Also bei Gelegenheit, Frühjahrsputz kommt ja bald. Guckt mal durch, wo sich in eurem Leben, so in dem Ablauf eures Lebens, wo sich da wieder ein Götze eingeschmuggelt hat, der wieder rausgeworfen werden muss. Wir brauchen immer wieder diese Kurskorrekturen, diese Entscheidung immer wieder neu zu treffen. Weg von. Eine echte Bekehrung besteht aber nicht nur eben im Weg von, sondern auch im Hinzu, in der Hinwendung, in der ganzen Hinwendung zu Gott. Im Propheten heißt es mal, ihr seid umgekehrt, spricht der Herr, aber nicht bis zu mir. Ja, da war schon sowas, aber der nächste Schritt, wirklich hin zu Gott, ganz in die Hingabe meines Lebens an Jesus. Dieser Schritt hat gefehlt. Und es gibt im geistlichen Leben kein Vakuum. Es gibt im geistlichen Leben keinen Raum der Neutralität, keine Schweiz. Wo die Götzen weichen, muss der leere Raum in unserem Herzen durch den Herrn ausgefüllt werden. Sonst kommen die Götzen mit Sicherheit mit doppelter Macht zurück. Jesus selbst erzählt es ja auch so. Und deshalb erkennt man eine echte Bekehrung daran, dass sie zur Folge hat, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Hier liegt die Bestimmung und der Sinn unserer Bekehrung. Das klebt an euren Kühlschrank oder an euren Schrank oder an eure Schulmappe oder ich weiß nicht wohin. Ich bin berufen, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Da geht es eben nicht nur um eine Konsumhaltung. Ich bin beschenkt, ich bin errettet, ich bin erlöst und Gott sorgt für mich. Sondern ihm zu dienen heißt, Herr, hier bin ich. Was willst du, dass ich tun soll? Was hast du vor mit meinem Leben? Wo kann ich dir dienen? Was möchtest du, dass ich tue? Das gehört dazu. Und wisst ihr, wenn ich dann in der Gemeinde Leute habe, die ich dann mal frage für irgendeinen Dienst, wo eigentlich auch was vorhanden ist an Potenzial, und dann kommen so Aussagen wie, ach, in den Monaten, da ist immer so schön, da möchte ich meine Fahrradtouren oder meine Motorradtouren oder meinen Skiurlaub oder ich weiß nicht, was machen alles. Und nee, die ziehen all diese persönlichen Hobbys und Interessen ihres Lebens dem Dienst in der Gemeinde vor. Da denke ich, Leute, was läuft da schief? Wozu sind wir berufen, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen? Natürlich können wir Skifahren, Urlaub machen und mit dem Motorrad, alles klar. Aber wenn wir gerufen sind zum Dienst für unseren Herrn, dann ist die entscheidende Frage, was hat Vorfahrt? Das ist mir immer wichtiger. Was hat Vorfahrt? Wir kommen mit unserem Auto an eine Wegkreuzung. Da gilt rechts vor links. Wisst ihr auch schon, ne? Eure Eltern halten nicht dran. Ja. Okay. Rechts vor links. Wenn ich alleine an diese Kreuzung komme, rechts vor links, da sage ich immer vorher, ja, in meinem Leben gilt die Vorfahrtsregelung rechts vor links. Dann komme ich an diese Kreuzung ganz alleine und kann munter weiterfahren. Und immer mit dem Bekenntnis, bei mir gilt rechts vor links. Wann entscheidet sich eigentlich erst, ob das ein Lippenbekenntnis ist oder ob das stimmt? In dem Moment, wo von rechts einer kommt. In dem Moment, wo es eine Kollision gibt, wo mit einmal jemand anders im selben Moment auf die Kreuzung fährt, dann entscheidet sich, ob ich diese Vorfahrtsregelung in meinem Leben wirklich als gültig lebe und nicht nur mit den Lippen bekenne. Und so ist es in unserem Leben auch. Wir können immer sagen, Jesus ist die Nummer eins und wir dienen Gott. Bis zu dem Moment, wo zwei Termine in unserem Leben im selben Moment auf die Kreuzung unseres Lebens waren. Dann entscheidet sich, was Lippenbekenntnis ist und was wahr ist in unserem Leben. Dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also es ist so wichtig, dass wir uns von unserem Herrn ganz praktisch und konkret in seinen Dienst nehmen lassen. Und in der Gemeinde gibt es dafür so viele Möglichkeiten. Gemeinde ist Ausbildungsstätte Gottes für die Aufgaben, die noch auf uns warten. Hier ist unsere Lehrstunde. Hier sind wir alle Lehrpiepse für das, was eigentlich kommt. Ja, und dieser Dienst darf jetzt aber nicht nur innerweltlich auf der Horizontalen ablaufen, sondern er braucht immer die vertikale Ausrichtung, den Blick nach oben. Und deshalb ergänzt Paulus den Dienstauftrag für Gott durch den Zusatz und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Alles andere kann nett gemeint sein, gut und wird vielleicht diakonisch wertvoll, aber wir brauchen immer dieses im Aufblick zu Jesus. Wir tun das nicht, um diese Welt zu erretten. Und wir tun das für unseren Herrn in seinem Auftrag und wir erwarten, dass er wiederkommt vom Himmel. Und dafür tun wir es. Wir tun es, weil ich in der Begegnung mit Jesus, ich möchte ihm Freude machen. Ich möchte ihm Freude machen. Ich möchte nicht vor ihm stehen und dann fallen mir all die Dinge, wird sowieso so sein, aber vielleicht nicht in allem, dann fallen mir all die Dinge dann nur ein, wo ich dann, ja, hier meine Nase gelebt habe. Nein, ich möchte ihm Freude machen. Damit ich, wie Johannes sagt, nicht beschämt werde bei seiner Ankunft, sondern Freimütigkeit haben darf. Also, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, das gehört in unserem Leben immer dazu. Das kann auch in eurem Alter schon dazugehören. So sehr, wie ihr am Anfang eures Lebens steht, schöner als bei Jesus, kann nichts sein, was in eurem Leben kommt. Also auch wenn ihr so jung seid, ihr könnt euch jetzt schon auf Jesus freuen, das ist besser als alles andere. Und da sagt Paulus hier, wir warten auf, er sagt das richtig im Text, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt beim Lesen. Dieses Jesus, das klingt so, so lieblich, so, man spürt förmlich, mit welcher Freude und Liebe Paulus diesen Namen ausspricht. Ja, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, Jesus. Das muss man aber sagen, Jesus. Und da wird deutlich, dass es in unserem Leben und bei einer echten Bekehrung, es geht immer um Jesus. Wir wollen nicht unser Leben besser machen. Wir wollen nicht nach bestimmten christlichen Regeln leben. Wir wollen keine anständigen Menschen sein. Wir wollen mit Jesus und für Jesus und durch Jesus leben. Immer muss unser Glaube diese ganz direkte persönliche Beziehung zu Jesus haben. Davon lebt der Glaube. Nicht von der Abarbeitung eines Pflichtenkataloges. Jesus. Von der Beziehung. Ja, und dann ergänzt Paulus diesen herrlichen Namen gleich mit den Worten, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Was heißt Jesus übersetzt? Retter. Retter. Und das ist genau das, wenn er sagt Jesus, da klingt gleich Retter. Ja, das muss Paulus gleich aufgreifen. Jesus, Retter, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Es gibt einen gegenwärtigen Zorn Gottes. Heute, hier und jetzt. Und dieser besteht darin, dass Gott die Menschen hingegeben hat an ihren eigenen Willen. Und deshalb sieht es auf unserer Welt so aus, wie es ist. Weil Gott den Menschen hingegeben hat an seinen eigenen Willen. Der ihn nicht wollte, sagt Gott, gut, mach. Seht, wo wie weit er kommt. Das sehen wir. Das ist der gegenwärtige Zorn Gottes. Die Bibel spricht aber von einem kommenden Zorn Gottes auch. Und der besteht zum einen in den Gerichtskatastrophen, die da kommen, und zum anderen auch in diesem großen Endgericht vor dem großen weißen Thron, wo die Menschen Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Und das heißt, Jesus rettet uns von dem kommenden Zorn. So wie der kommende Zorn Gottes eine zweifache Gestalt hat, so auch die Errettung Jesu. Jesus errettet uns nicht nur zu 50% vor dem kommenden Zorn. Seine Errettung umfasst die ganzen 100%. Er errettet uns sowohl vor der Verurteilung im Endgericht, als auch vor den Gottesgerichten der apokalyptischen Katastrophen am Tag des Herrn. Das hat er uns zugesagt, auch hier. Und diese Hoffnung wollen wir uns nicht rauben lassen. Haben wir Jesus als den Retter und Herrn unseres Lebens angenommen, dann haben wir mit dem Retter auch die Rettung vor dem kommenden Zorn. Und Heilsgewissheit ist die Krönung einer echten Bekehrung. Hier gibt der Herr uns die Grundlage dafür. Halten wir sie fest. So viel zum ersten Kapitel. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, danke. Danke, dass du nicht beim Vater geblieben bist. Danke, dass du dich nicht gefragt hast, was dir das bringt. Sondern dass du, ja, alles, was du an Gottgleichheit hattest, dass du das alles verlassen, zurückgelassen hast und Mensch geworden bist, um uns zu retten, um uns zu lieben, um uns zurückzubringen in die Gemeinschaft mit dem Vater. Herr, und danke, dass du uns dein wunderbares Wort geschenkt hast, wo wir so viel lernen können und wo du dich uns offenbarst. Und danke, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, durch den wir dein Wort verstehen. Und Herr, lass uns Menschen sein, die nicht im Wort allein leben. Weder im Verkündigen noch im Leben, sondern wo immer auch dein Wort ins Leben hineinkommt und nicht als Worthülse nur bleibt, sondern ins Leben kommt und in der Kraft deines Heiligen Geistes in unserem Leben Gestalt gewinnt. Herr, und so lass uns Ja sagen zu der Leiblichkeit von Gemeinde. Lass uns Ja sagen zu Bedrängnis und Anfechtung und Mühsal und darin die Freude deines Heiligen Geistes erleben. Und Herr, öffne uns immer wieder die Augen für diese Götzen, die sich in unser Leben einschmuggeln wollen, dass wir immer wieder neu uns von denen wegwenden und unser Leben ganz dir zur Verfügung stellen, Herr. Dass wir nicht nur konsumieren und mitlaufen, sondern dass wir wirklich vor dir stehen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, danke, dass du uns rettest vor dem kommenden Zorn. Danke, Herr Jesus. Wir haben dich lieb und wir erwarten dein Kommen. Herr, komme bald. Amen. Amen.